Medienpolitik.
Von Medien, Macht und Menschen unter diesem Motto hat sich in dieser Woche die deutsche Medienbranche in Köln getroffen. Dort fand das diesjährige NRW-Medienforum statt und das zum 23. Mal. So wohlklingend oder vielleicht gediegen wie das Motto hieß, lief es dann aber doch nicht ab. Zum Auftakt kam es nämlich zu einem regelrechten Wortgefecht zwischen der WDR-Intendantin und ARD-Vorsitzenden Monika Piel und dem freien Journalisten und Blogger Richard Gutjahr. Während ich nur die Schlagzeilen und die Streams verfolgte, war für das Radio 1 Medienmagazin Kollege Daniel Fiene mittendrin.
Ja, hallo Jörg.
In der Presse waren ja Schlagzeilen à la Zoff-Blogger Gutjahr vergleicht ARD-Chefin Piel mit Despoten in Nordafrika oder Blogger sorgt für einen Eklat zu lesen. Wie hast du es beobachtet?
Also das war wirklich schon ein scharfer Wortwechsel, aber ein Eklat war das dann doch irgendwie nicht. Es ging eigentlich darum, wie sehr TV-Sender sich auf die neuen Medien, insbesondere Blogs und soziale Netzwerke einstellen. Und Gutjahr, der ja selbst nach Ägypten zur Revolution reiste, um nicht für seinen Sender Bayerischer Rundfunk, sondern für seinen Blog zu berichten, kritisierte so ein bisschen die fehlende Vorbildsfunktion der Senderbosse und Verbandsleiter. Das lief allerdings dann etwas aus dem Ruder in der folgenden Diskussion. Hören wir mal kurz rein. Ich habe das mal ein bisschen zusammengekürzt.
Die Mächtigen in den Sendern und in den Verbänden kommen mir so ein bisschen vor wie die Machthaber in den nordarabischen Ländern. Die hocken in ihren Palästen und nehmen gar nicht wahr, was um sie herum stattfindet im Internet. Und plötzlich brennt die Bude und alle fragen sich, wo kam das denn auf einmal her?
Mhm. Woher wissen Sie das?
Ich arbeite für Sie.
Darf ich jetzt? Also ich fürchte, man hat es nicht gehört. Ich hätte das gerne gehabt, wenn ich es gehört hätte.
Ja, vielleicht machen wir es. Ich finde das zum Beispiel, ich finde das so anmaßend zu behaupten, dass da alle sitzen und nicht wissen, was im Internet passiert. Was denken Sie sich denn eigentlich, wie man solche Häuser leitet, wenn man, wir nehmen nichts um uns wahr, wir arbeiten nicht mit dem Internet, wir merken nicht, was da passiert. Also es ist eine so dumme Anmaßung.
Naja. Aber er hat das Recht dazu.
Also ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre öffentlich-rechtlich, übrigens sehr gerne öffentlich-rechtlich. Aber ich muss schon sagen, also was diese neue Welt angeht, diese neuen Kulturtechniken, Facebook, Twitter etc., da haben auch wir noch gehörig Nachholbedarf. Und glauben Sie mir, ich bin jeden Tag...
Worin besteht der konkret? Das würde mich interessieren, Herr Gutjahr. Was hieße das konkret? Also das lag sich, wir haben Nachholbedarf, aber... Konkret, auf dem Punkt.
Konkret, es reicht nicht, dass wenn der Reaktor explodiert, dass wir dann anfangen, irgendwie uns bei Twitter erst anzumelden.
Also auch wenn beide Positionen irgendwie klar waren, fehlte irgendwie die Botschaft. Dieser Wortwechsel hat zwar abseits vom Medienforum viel Resonanz gefunden, aber die Diskussion hat doch irgendwie nicht viel weitergebracht. Ein Podiumsteilnehmer bezeichnete das als Konflikt zwischen öffentlich-rechtlich etablierte und öffentlich-rechtliche Rebellen. Wie weit es mit dieser Diskussion ist, sehen wir eigentlich an einem interessanten Einwurf, den ich dann später im Netz von Dirk von Gehlen gefunden habe. Er ist Redaktionsleiter von jetzt.de, von der Süddeutschen Zeitung und kommentierte in seinem Blog das Ganze so. Twitter und damit der netzbasierte Dialog ist nichts anderes als das Telefon. Nicht komplizierter eben, aber auch nicht unwichtiger. Man kann auch als Journalist oder als Sender ohne Telefon sehr erfolgreich sein. Dennoch würde niemand auf einem Podium behaupten, es sei absolut irrelevant, ob man telefoniere oder nicht. Soweit Dirk von Gehlen.
Soweit nachvollziehbar, worüber ich mich aber wunderte, warum sich Richard Gutjahr auf Bitten des Moderators der Veranstaltung, Dieter Mohr, überreden ließ, zu Beginn seines Auftritts vor das Fachpublikum zu treten und zu zeigen, wie man vom Handy aus bloggt. Also muss man das im Jahr 2011 noch, wenn man bedenkt, also dass Dieter Mohr einmal der Präsentator des Vox Medienmagazins Canale Grande war und also selbst irgendwie Medienerfahrung hat und dann das Prinzip Smartphone, das gibt's ja nun schon zumindest mit dem iPhone wenigstens 4 Jahre.
Also als du mir die Frage vor ein paar Tagen stelltest, ist mir keine Antwort auf deine Frage eingefallen, außer vielleicht für viele Medienforumsgäste schon. Aber das stimmt natürlich auch nicht. Ich glaube, es gibt einfach so eine Spaltung im Journalismus. Einmal zwischen den Akteuren, die den Journalismus in erster Reihe betreiben und auf der anderen Seite dann die darüber entscheiden oder auch den Journalismus verwalten. Für uns ist einfach schon Alltag, nicht nur in der Sendung zu berichten, sondern auch via Netz dann schon unterwegs, vorab oder währenddessen.
Die medienpolitische Nachricht vom Medienforum ist die der Werbefreiheit von ARD und ZDF. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft will ein Werbeverbot erreichen. Diese Diskussion ist ja nicht neu, um nicht zu sagen Asbach uralt, aber was steckt nun dahinter?
Das ist wirklich nicht neu. Also RTL-Chefin Anke Schäferkord kommentierte das auch mit: Ich glaube das erst, wenn das Werbeverbot da ist. Aber zurück zur Kraft. Sie will ARD und ZDF 2017 werbefrei sehen. 2013 wird auf die Haushaltsabgabe umgestellt. Dann könnte das die Grundlage sein, dass dann 2015 die Werbung reduziert wird. Und 2017 könnte sie dann ganz rausfliegen. Die ARD-Vorsitzende Monika Piel gab sich abwartend. Wenn der Gesetzgeber dies so haben möchte, dann würde die ARD dem natürlich entsprechen. Bei der TV-Werbung geht es konkret um 500 Millionen Euro, die ARD und ZDF verdienen. Die müssten dann über die Haushaltsabgabe aber kompensiert werden, so Monika Piel. Einen interessanten Einwurf, fand ich, gab es vom Werbefachmann Professor Sebastian Törner. Er meinte, ARD und ZDF bräuchten die Werbung, wenn auch aus einem ganz anderen Grund, und zwar um modern zu bleiben.
Die Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist vielleicht auch ein Faktor der Verjüngung. Und zwar deswegen, weil diese 5% vom Werbe-TV-Kuchen die Sender viel stärker anregen, darauf zu gucken, was die Leute haben wollen, weil man in dem Umfeld die Werbung verkloppt, als die Quote. Also es kann sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen da ein Geschenk annehmen, das ihnen tatsächlich indirekt schadet.
Wobei, für das Geschenk verantwortlich sind ja jetzt erst einmal die Politiker, entschieden ist noch nichts.
Am Dienstag wurde der Printgipfel auf dem Medienforum von dieser Nachricht regelrecht überrascht. 8 Verlage haben gegen die Tagesschau-App Klage eingereicht. Ich erinnere mich noch, dass es vor genau einem Jahr auf dem Medienforum um genau diese App auch ging. Bei den Münchner Medientagen dann erneut. Nun ist die App rund ein halbes Jahr auf dem Markt. Es ist ruhiger geworden, weil man gesehen hat, dass sie nur die Lesbarkeit der Internetfassung der Tagesschau auf dem Handy verbessert. Und jetzt plötzlich diese Klage. Wie hat man dies dem Fachpublikum erklärt?
Ja, also Christian Nienhaus, der Geschäftsführer der WAZ Mediengruppe und Vorsitzender des NRW Zeitungsverlegerverbands, erklärte, dass 8 Zeitungsverlage gegen die ARD wegen der Tagesschau-App vor dem Landgericht Köln Klage eingereicht hätten. Darunter nehme ich ja außer der WAZ-Gruppe auch die Zeitungshäuser Dumont-Schauberg, die Rheinische Post, Lansing-Wolf und Axel Springer sowie die Verlage hinter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutsche Zeitung. Und die Verleger begründen das so: Der Rundfunkstaatsvertrag verbietet den öffentlich-rechtlichen Zeitungen, ähnliche Inhalte ins Netz zu stellen, sagen die Verleger. Wobei, eigentlich steht im Gesetzestext, im originalen Gesetzestext, nicht sendungsbezogene presseähnliche Angebote sind nicht zulässig. Aber als so ein Angebot sehen die Verleger die Tagesschau-App, und ich denke, diese Diskussion ist auch so ein bisschen dem Thema Kontrollverlust unterzuordnen. Und darüber hat auch Tim Renner gesprochen, spätestens seitdem er als Chef von der Universal-Plattenfirma am eigenen Leib erfahren musste, was Kontrollverlust bedeutet, treibt ihn dieser digitale Wandel an. Und das hat er auch den Printleuten auf dem Medienforum erklärt und mit der Zeit verglichen, wenn die eigenen Kinder zu Hause ausziehen.
Und diesen Kontrollverlust, dieses normale Moment der Abnabelung, des Nicht-mehr-Zugreifens, den können wir nicht dadurch umkehren, dass wir strafen, dass wir Sanktionen fordern. Den können wir nur damit in den Griff kriegen, denken Sie an Ihre ausziehenden Kinder, indem wir Angebote machen.
Und hier ein konkretes Beispiel. Nehmen wir mal das Ende von der Webseite Kino.de. Renner meinte, wir brauchen keine stärkere Verfolgung von illegalen Streams. Die Konzerne sollen über die Verwertungskette von Filmen nachdenken. Denn ganz offensichtlich, sonst hätte Kino.de nicht die angeblichen Millionenumsätze gemacht, gibt es einen Markt für das Streamen von aktuellen Kinofilmen. Warum dann nicht auch das passende legale Geschäft dazu liefern? Und was ich auch ganz interessant fand, auf dem Medienforum wurden Medienhäuser von sehr vielen Sprechern mit der katholischen Kirche verglichen, und Renner blieb auch bei diesem Bild.
Also selbst die Konservativsten von Ihnen fordern nicht im Internet und beim Missbrauch den Scheiterhaufen. Aber wenn Sie sich begeistern für das, was teilweise in Frankreich gemacht wird, wo nach 3 Verwarnungen beim Missbrauch von Internetinhalten unter dem sogenannten Adopi-Gesetz oder Three-Strikes-Out-Gesetz den Nutzer das Internet abgeschaltet wird, dann hat das schon ein bisschen fast etwas von Exkommunion. Denn viele Dinge des täglichen Lebens, viele Teilhabe sind bereits nur noch durch Internet möglich. Dieses Internet abzuschalten heißt bewusst Menschen ins Abseits zu stellen.
Er warnte also vor irgendwelchen Netzsperren.
Jetzt haben wir viel über Medien und Macht gesprochen, aber wo bleiben die Menschen?
Ja, da habe ich dir 2 Beispiele mitgebracht. Einmal von Margot Käßmann. Die Theologin verlor ja im vergangenen Jahr ihren Job an der Spitze der evangelischen Kirche. Und das Erlebte hat sie in einer Kritik zusammengefasst: Medien dürften ihre Macht nicht missbrauchen.
Denken wir an die HIV-infizierte Sängerin der No Angels oder meinetwegen auch an Herrn Kachelmann. Ich denke, da werden Medien, auch Zeitungsmedien, Boulevardmedien ihrer Verantwortung nicht gerecht. Ich habe auf eigene Weise damit am Beginn letzten Jahres Erfahrungen gemacht, als ich tagelang keinen Fuß vor die Tür setzen konnte, ohne einen Pulk von Fotografen im Nacken zu haben, von dem ich gar nicht immer wusste, was sie fotografieren wollten. Besonders absurd wurde es, als ich eines Morgens dachte, um 6.30 Uhr mit dem Hund endlich rausgehen zu können. Journalisten sind selten früh wach, das wusste ich. Plötzlich merkte ich aber, dass mich jemand fotografiert. Ich war zornig, ging auf ihn zu und sagte, wissen Sie, dann gehen Sie doch jetzt morgens mit meinem Hund, damit ich das problemlos bin. Und er sagte, ja, Frau Käsmann, ich bin ein Paparazzo, aber ein ganz lieber und ich mag auch Hunde. Kein Kommentar. Ihre eigene Macht spielen Medien auch aus. Und ich denke, da müssen Medien selbstkritisch sein. Einmal erklärte mir der Redakteur eines durchaus seriösen Magazins, als ich ein Interview nicht geben wollte, so etwas macht man mit mir nicht ungestraft. Welche Macht und welcher Machtanspruch? Das, denke ich, ist auch eine selbstkritische Rückfrage.
Mich persönlich hat ja Esra Al-Shafei begeistert. Das ist nicht ihr richtiger Name. Sie durfte auf dem Medienforum auch weder gefilmt noch fotografiert werden, und zwar zu ihrem eigenen Schutz. Sie ist 25, kommt aus dem Bahrain und ist eine digitale Aktivistin und sie betreibt die Plattform MideastYouth.com. Und auf dieser Plattform können andere junge Menschen in ihrer Heimat Bilder und Videos von Protesten gegen die Herrschenden veröffentlichen. Und es geht ihnen darum, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Und wie sie so auf dem Medienforum rumlief, das war eine ganz normale, junge, zierliche Frau, die das Ganze auf die Beine gestellt hat. Sie fällt überhaupt nicht auf. Sie könnte ganz genau einfach so eine junge Erstsemesterstudentin von nebenan sein. Aber es hat mich echt beeindruckt, wie sie ihre Geschichten erzählt hat und welchen Mut sie hat und auch welchen Gefahren sie sich irgendwie aussetzt. Und wenn ich dann ihre Geschichten höre, wie wichtig dort digitale Medien sind und wie die dort eingesetzt werden, dann wird mir eigentlich mal bewusst, wie absurd manche Debatte ist, die hier bei uns geführt wird.
Und was hast du als Digital Native mitgenommen vom Medienforum NRW?
Das Spannende ist ja teilweise auch, was abseits in den kleinen Workshops links und rechts so zwischen den großen Elefantenrunden von so einem Medienforum passiert. Da habe ich persönlich eigentlich nochmal zwei Sachen mitgenommen. Einmal, dass man wirklich offen sein muss für Neues und um zu gucken, ob sich das lohnt oder nicht. Und wie man so offen sein kann, das sehen wir ja auch am Twitter-Account des ZDF. Hinter twitter.com/ZDF online stecken zwei fernsehbegeisterte junge Leute. Die haben ja erst einmal so getwittert, also haben so getan, als seien sie vom ZDF. Und es ist auch tatsächlich nicht aufgeflogen, aber das wurde ihnen dann doch ein bisschen mulmig. Und die sind dann zum Lerchenberg gefahren nach Mainz zum ZDF und dachten, sie kriegen jetzt richtig Ärger. Aber nein, stattdessen hat das ZDF ihnen einen Arbeitsvertrag angeboten. Und jetzt twittern sie auch ganz hochoffiziell, weil das ZDF halt eben offen war und sich angeschaut hat und hier eine Chance gesehen hat. Und das finde ich auch ganz spannend. Und die beiden Jungs haben auch in einem Workshop gezeigt, wie man für einen Fernsehsender twittert. Ja, was man da mitnehmen kann, ist einfach machen und offen sein.
Dani Fiene berichtete aus Köln vom Medienforum NRW, das in dieser Woche zum 23. Mal stattgefunden hat.